häufig mit Kreide auf seinen Schreibtisch. Vivid. Manchmal schrieb er sogar im ganzen Haus, irgendwo an die Holzbalken, an die Türrahmen oder Schränke. Überall stand Vivid mit Kreide geschrieben. Und das nicht nur, weil Martin Luther auch ein Lehrer war, sondern besonders in Zeiten, wo er niedergeschlagen und traurig war. Da stand dieses Wort plötzlich an Türen und Wänden. Vivid. Es bedeutet, er lebt. Er lebt. Und auf die Frage, warum er dieses Wort denn überall im Haus hinschreibt, antwortete er, Jesus lebt. Und wenn er nicht lebte, möchte ich auch keine Stunde länger leben. Allein weil er lebt, so werden wir auch mit ihm leben, wie er denn gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Also in Zeiten der Not und des Kummers erinnerte Martin Luther sich selbst mit diesem Wort Vivid daran. Christus lebt und ich lebe mit ihm und er hat gesiegt und ich habe Anteil an seinem Leben. Ja, Jesus lebt, er ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Aber warum ist das eigentlich so bedeutend? Warum ist das so ein Trost? Warum macht es einen Unterschied in unserem Leben, ob Jesus auferstanden ist oder nicht? Was hat es eigentlich mit unserem Leben heute zu tun? Mit unseren Nöten, mit unseren Sorgen. Gerade in schweren Tagen, wenn wir traurig oder entmutigt sind, wenn wir angefeindet werden oder die Dinge eben nicht so laufen, wie wir es uns erhofft hatten, hat die Auferstehung wirklich eine Bedeutung für unser Leben? Nun, für Paulus war die Auferstehung Jesu von ganz entscheidender und aktueller Bedeutung. Er war sehr betrübt, als er hörte, wie die ersten neu gegründeten Gemeinden in der römischen Provinz Galatien von anderen Christen, von jüdischen Christen verunsichert wurden. Sie forderten von diesen Heidenchristen, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, dass sie die jüdischen Bräuche und Regeln einhalten müssten, sie müssten sich beschneiden lassen und so weiter. Erst dann sind sie auch wirklich in dieser bösen Welt bewahrt. Erst dann können sie Hoffnung haben, dass sie nicht in das Gericht Gottes kommen. Paulus selbst, der in Galatien das Evangelium von Jesus verkündigt hatte und die Gemeinden gegründet hatte, sie machten ihm so einige Vorwürfe und zweifelten seine Autorität an und ob er gute Motive hatte mit seiner Mission. Und in dieser durchaus etwas komplizierten Situation der Christen in Galatien und der persönlichen Vorwürfe gegen ihn selbst, versteht Paulus, dass die Lösung in einer Sache besteht. Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Die jüdischen Christen, die ihn angriffen und die Gemeinden verunsicherten, sie haben nicht verstanden, was die Auferstehung Jesu eigentlich bedeutet. Und womit der auferstandene Jesus ihn beauftragt hat. Die ganzen Probleme im Galaterbrief, sie kommen zu dieser einen Lösung. Wir müssen verstehen, was die Auferstehung Jesu bedeutet. Und darum ist es so passend, auch gerade heute am Ostermorgen, wo wir mit den ersten Versen aus dem Galaterbrief beginnen, zu verstehen, ja, es geht um die Auferstehung. Bei all den praktischen und auch komplizierten Problemen und bei all den verschiedenen Vorwürfen, die hier zusammenkommen, gegen die Paulus sich zu wehren hat. Die Auferstehung ist die Auferstehung Christi. Und was das bedeutet, ist der eine Fokus, den auch Paulus hier setzt. Und auch unter uns Christen heute ist es gar nicht so selten, dass wir zwar verstehen, warum der Tod Jesu am Kreuz nötig war, aber welche Bedeutung hat denn die Auferstehung genau für uns? War das nur irgendwie so ein schöner Zusatz? Irgendwie ein besseres Gefühl, ein Happy End? Was für eine Bedeutung hat denn die Auferstehung für uns? Wie so oft beginnt Paulus über auch den Galaterbrief nicht nur mit dem üblichen Standardbriefkopf der damaligen Zeit, mit der Nennung des Autors und der Adressaten samt einem formellen Gruß, sondern er arbeitet in diesen einleitenden Worten die Hauptthemen des ganzen Briefes ein. Und ich habe diese Predigt genannt Zeitenwende der Auferstehung. Zeitenwende der Auferstehung. Und wir lesen im Galaterbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Galater, Kapitel 1, ab Vers 1. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat, und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien, Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Erstens, der Bote des Auferstandenen. Wer ist Paulus eigentlich? Diese Frage brachten die jüdischen Christen auch in den galatischen Gemeinden. Vermutlich so weit, dass auch einige der Gemeindeglieder dachten, na, so genau wissen wir jetzt auch nicht, mit welcher Befugnis, mit welchem Auftrag Paulus zu uns kam. Es war halt ganz neu, was wir von ihm hörten, aber wir haben jetzt nicht gefragt, ob er denn auch das Recht hat. Wir wissen nicht so genau, wer dieser Paulus ist, von wem er gesandt ist. Irgendwie waren Paulus und Barnabas von der Gemeinde in Antiochia gesandt worden, aber war das auch abgestimmt mit der Gemeinde in Jerusalem und mit den Aposteln dort? Hat das alles so seine Richtigkeit? Paulus greift diese Vorwürfe gegen seine Person gleich im ersten Vers, gleich in der Begrüßung auf. Da, wo er schreibt, wer den Brief schreibt. Paulus, Apostel. Nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen. In anderen Briefen schreibt Paulus später, Paulus, berufener Apostel Christi Jesu oder Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen oder so ähnlich. Aber hier erklärt er in einem ganz bewussten Kontrast, was unter Apostel eigentlich das Problem ist. Apostel heißt zunächst bloß Gesandter oder Bote. An einigen Stellen finden wir das auch im Neuen Testament. Zum Beispiel in Philipper 2, Vers 25, da nennt Paulus Epaphroditus, den die Gemeinde in Philippi zu seinem Beistand geschickt hat, als er gerade im Gefängnis saß, da sagt er, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs. Also der Epaphroditus hat vielleicht ein bisschen Geld oder Lebensmittel von der Gemeinde gebracht, die sie zusammengesammelt haben. Er ist in das Gefängnis gereist, hat Paulus das wiedergebracht, diente ihm dort im Gefängnis. Und er sagt, euer Abgesandter und Diener meines Bedarfs, er ist bei mir eingetroffen. Ich danke euch dafür. Aber dieses Wort Abgesandter, da steht das Wort Apostolos. Aber eben hier im alltäglichen Sinne, im allgemeinen Sinne, ein Abgesandter der Gemeinde. Gemeinden oder Einzelpersonen konnten Boten schicken und diese Gesandten hießen dann Apostel. Doch Paulus sagt, letztendlich ist er nicht einfach von einer Menschengruppe wie einer Gemeinde oder einem besonderen Menschen wie Petrus oder Jakobus gesandt worden. Nein, er ist abgesandt nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus. Und Paulus fügt noch ein ganz wichtiges Detail hinzu. Durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Der Jesus, der Paulus gesandt hat, ist der, den Gott, der Vater, von den Toten auferweckt hat. Er ist der auferstandene Jesus, der tot war und siehe, er lebt. Als Paulus auf dem Weg nach Damaskus war und im großen Eifer die Christen verfolgte, da erschien ihm der auferstandene Herr Jesus Christus in einzigartiger Weise. Und damals sagte Jesus zu ihm, wir finden das in Apostelgeschichte 26, ab Vers 16, richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Also ich werde dir noch etwas zeigen, wovon du zeugen sollst. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Paulus war nicht nur von einem Menschen oder von einer Gemeinde beauftragt und gesandt, sondern von dem auferstandenen Herrn Jesus Christus höchstpersönlich. Von Jesus, der vom Vater auferweckt worden ist. Er war genau wie die 12 Apostel direkt von Jesus berufen worden. Und diese Botschaft des Evangeliums, um diese Botschaft des Evangeliums zu verkünden, Jesus hat ihn als ein auserwähltes Werkzeug berufen, um ein Zeuge zu sein von dem, was Gott ihm in Christus gezeigt hat. Und Paulus war sich bewusst, dass seine Berufung zum Apostel durchaus etwas merkwürdig war. Er nennt sich im 1. Korinther 15 den allerletzten Apostel. Seine Berufung kam wie eine unzeitige Geburt. Doch zuletzt erschien Jesus auch ihm. Und er hat ihn berufen und ihn erwählt, ein Zeuge zu sein von seiner Auferstehung. Und ein Zeuge zu sein von dem, was diese Auferstehung bedeutet. Wenn also die Lehrer in den galatischen Gemeinden sagten, also wir sind von der Gemeinde in Jerusalem ausgesandt worden, wir kommen direkt von Petrus oder wir kommen direkt von Jakobus, aber Paulus, wir wissen überhaupt nicht, von wem der gesandt wurde oder ob der überhaupt von jemandem gesandt wurde, so stellt Paulus hier gleich im ersten Vers klar, es geht mir überhaupt nicht darum, ob irgendein Mensch mich gesandt hat. Ich bin ein Apostel, nicht irgendein Gesandter von Menschen, sondern von Jesus Christus, dem Auferstandenen. Ich bin ein Apostel des auferstandenen Herrn. Ich gehöre zu den Aposteln, die Christus, der Auferstandene, sich erwählt hat als ein Zeuge der Auferstehung. Und dieser Botschaft, die er nun den Menschen verkündet. Und dieser Jesus ist eins mit Gott, dem Vater. Paulus sagt nicht, ich bin nicht von einem Menschen gesandt worden, sondern von Jesus Christus. Wir wissen, Jesus war auch Mensch, aber nicht nur Mensch. Er ist Gott, der Mensch geworden ist. Und er ist auferweckt worden von dem Vater. Und sie beide, Jesus Christus und Gott, der Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten, sie haben Paulus als Apostel berufen. Und von diesem Wunder sind die Apostel Jesu Christi bevollmächtigte Zeugen, göttlich autorisierte Gesandte. Von diesem Wunder, dass Gott Mensch geworden ist, starb und auferstanden ist. Und was das bedeutet für uns. Was diese Tat bedeutet. Jesu Auferstehung ist absolut wichtig, weil er als Auferstandener seine Apostel berufen und bevollmächtigt hat, die frohe Botschaft von Jesus zu verkünden. Als Auferstandener hat er ihnen den Sinn geöffnet, dass sie die Schriften verstanden, dass sie verstanden das Evangelium, dass sie verstanden, was es heißt, Christus zu bezeugen, nicht als einen Propheten, nicht als einen Lehrer, sondern als Gott, der Mensch wurde, der starb und auferstand und damit alles veränderte. Sie sollten in seinem Namen nun die Gemeinde leiten und ihre Lehre und Botschaft sollte das Fundament des lebendigen Gotteshauses, die Grundlage sein für das neue Bundesvolk. Diejenigen, die durch den Glauben an Jesus ein Erbe unter den Geheiligten haben sollen, wie auch Jesus Paulus gesagt hat. Als Jesus im Grab lag, da waren die Jünger alle erschrocken und mutlos und sie schlossen sich ein, doch mit seiner Auferstehung leitete er auch die Verkündigung des Evangeliums ein. Christus lebt und durch ihn auch wir. Und von nun an wird Buße und Vergebung der Sünden gepredigt, alle Nationen. Und weil er auferstanden ist, gibt es die Botschaft des Evangeliums. Und weil er auferstanden ist, gibt es die Gemeinde und die Mission und die Verkündigung bis an die Enden der Erde. Paulus schreibt noch, und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien. Die Autorität von Paulus' Botschaft lag bei keinem Menschen, überhaupt bei keinem Menschen, sondern bei Jesus Christus und Gott dem Vater. Er hat eine göttliche Autorität, er wurde von Gott ausgesandt. Doch das bedeutet nicht, dass Paulus ein Alleingänger ist. Nein, es sind viele Brüder bei ihm. Und die bestätigen auch in einem Geist die Wahrheit dessen, was Paulus hier bezeugt. Paulus war kein Einsiedler, der jeden Kontakt mit Menschen mied und mit niemandem zurechtkam und deswegen sagt, nee, keiner hat mich gesandt, ich bin nur von Gott gesandt. Nein, die Autorität der Botschaft, sie ist göttlich. Aber er sagt hier auch, und alle Brüder, die bei mir sind, weil er versteht, dass Gott in die Gemeinschaft beruft. Es ist ihm wichtig zu betonen, seine Botschaft ist nicht von Menschen. Seine Botschaft ist die herrliche, glorreiche, kräftige, erhabene und gewaltige Botschaft von dem auferstandenen Herrn. Aber diese Botschaft, genau diese Botschaft, sie führt uns in eine echte und eine ganz neue Gemeinschaft hinein. Wer dieser Botschaft glaubt, wer an Jesus, den Auferstandenen, glaubt, der ist auch wirklich Teil einer neuen Gemeinschaft, zu der sich auch Paulus dankbar und demütig hinzuzählen darf. Paulus, er ist der Bote der Auferstehung. Und zweitens die Botschaft der Auferstehung. Nun, was genau ist denn die Botschaft der Auferstehung, mit der die Apostel vertraut worden sind? Wir lesen hier in Vers 3. Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir können und dürfen die Auferstehung niemals von dem stellvertretenden Opfertod Jesu trennen. Genauso wenig, wie wir den Tod Jesu trennen dürfen von seiner Auferstehung. Es gehört zusammen. Tod und Auferstehung, sie gehören zusammen zu einem Heilshandeln. Und Paulus bezeugt uns hier das Evangelium in wenigen ausgewählten, aber gewaltigen Worten. Zum einen beschreibt er den Grund für Jesu Tod, von dem er dann auferstanden ist. Es war ein freiwilliges Opfer dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Er wurde nicht nur getötet, er wurde auch nicht einfach hingegeben oder gezwungen, er hat sich selbst hingegeben. Jesus selbst sagte, er sei nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Jesus hat sein eigenes Leben als ein Opfer in den Tod gegeben. Es war ein freiwilliges Opfer für die Sünden der Gläubigen. Jesus starb nicht wegen irgendwelchen politischen Unruhen oder weil er irgendwie in einen Konflikt geraten ist, aus dem er nicht mehr herauskam, sondern sein Tod am Kreuz von Golgatha war ein Opfer vor Gott für Sünden. Vor dem heiligen und gerechten Gott verdient unsere Sünde den Tod. Golgatha war ein vorgezogenes Strafgericht Gottes. Und Jesus ist als unser Stellvertreter in den Tod gegangen, sodass unsere Sünde am Kreuz vor Gott bezahlt wurde mit seinem kostbaren Leben. Als Jesus am Kreuz hing, da müssen wir verstehen, das hätten wir verdient. All den Spott, all die Verachtung, all die Schmerzen, die Gottesferne, den Zorn Gottes, den Tod, das hätten wir verdient. Aber Jesus, er hing am Kreuz, um das Gericht Gottes für uns vorzuziehen an seinem Leib. Er hat sich selbst geopfert. Und das Ganze geschah nach dem Willen des Vaters, wie Paulus hier sagt. Jesus hat nicht den zornigen Plan von Gott irgendwie untergraben und uns gerade noch gerettet, obwohl der Vater uns zermalmen wollte. Nein, Gott liebt uns Menschen nicht, weil Jesus für uns gestorben ist, sondern Gott liebt uns, sondern weil Gott uns liebt, ist Jesus für uns gestorben. Der Tod Jesu am Kreuz ist der Beweis der Liebe Gottes. Und gleichzeitig zeigt es uns auf in erschreckender Weise, wie wenig wir es verdient haben. Wie groß das Opfer sein musste, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Aber Jesus ist gestorben nach dem Willen und Plan Gottes. Doch Paulus beschreibt auch noch die bedeutende Wirkung dieses stellvertretenden Opfertodes. Damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt. Hätten wir nicht eigentlich eher erwartet, dass Paulus hier schreibt, damit unsere Schuld vergeben ist? Oder damit wir Frieden mit Gott haben? Irgendwie sowas hätten wir doch eher erwartet, oder? Jesus ist am Kreuz gestorben, er hat sich selbst hingegeben für unsere Sünden. Warum? Damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt. Wovon spricht Paulus hier? Das Wort, was hier mit Welt übersetzt ist, heißt im Griechischen Aion oder Aion. Es meint zunächst eine lange oder sogar unendliche Zeitspanne. Es wird daher auch mit Zeitalter, Zeitlauf oder Weltzeit übersetzt. Die Bibel spricht von zwei solcher Zeitalter, dem jetzigen und dem kommenden oder zukünftigen Zeitalter. Und das war schon ein beliebtes Thema in den jüdischen Schriften, in der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament und auch später in der rabbinischen Literatur, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben, wie denn diese Zeitalter aussehen und wann es von dem jetzigen Zeitalter zu dem kommenden Zeitalter geht. Wie dieser Übergang ist, was die Zeichen davon sind, dass das eine Zeitalter zu Ende ist und das neue beginnt. An einer Stelle heißt es in so einer rabbinischen Schrift, deshalb hat der Höchste nicht einen Äon geschaffen, sondern zwei. Und das Neue Testament bestätigt diese Zeiteinteilung von zwei Zeitaltern. Zum Beispiel lehrt Jesus in Markus 10, Vers 29 und 30, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Seht ihr diese beiden? Jetzt diese Zeit oder dieses Zeitalter und das kommende Zeitalter. Oder Paulus, er beschreibt in Epheser 1, Vers 21, wie groß der Ruhm des Namens Jesu ist nach seiner Auferstehung. Und da wählt er den größten Umfang in diesen Worten. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und was meint Paulus damit? Der jemals genannt worden ist. Sowohl in diesem als auch in dem zukünftigen. Das heißt, in aller Zeit vollkommener Umfang. Also es gibt zwei Zeitalter. Nicht fünf, nicht sieben, nicht neun, wie manche es lehren, sondern laut der Bibel gibt es zwei Zeitalter, das jetzige und das kommende. Das jetzige Zeitalter ist die Zeitspanne seit der Schöpfung, dem Anfang der Zeit. Doch durch den Sündenfall von Adam ist dieses Zeitalter voller Sorgen, voller Krankheit, voller Nöte, voller Gefahr, voller Bosheit, voller Gottesferne und Vergänglichkeit. Es ist ein Zeitalter der Sünde, wo alles, die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit preisgegeben ist, wo alles durch die Sünde mit unter dem Fluch steht. Und die Juden, sie lehrten, dass dieses gegenwärtige Zeitalter eine Zeit der Sünde und des Todes ist, die mit Adam begonnen hat. Und dieses Zeitalter läuft auf den Tag des großen göttlichen Gerichtes zu. Und dann sagten sie aber, Das kommende Zeitalter wird durch das Kommen des Messias eingeleitet, wenn er kommen wird in den Wolken der Herrlichkeit, wie es im Daniel prophezeit ist. Und dazu gehört dann die Auferstehung der Toten, die Unterwerfung der dämonischen Mächte, die jetzt noch die Welt beherrschen, und den Anbruch der von den Propheten vorhergesagten umfassenden Friedensherrschaft, das ewige Shalom. Was Paulus nun hier sagt, ist faszinierend. Mit dem Tod und der Auferstehung Jesu aus den Toten hat das kommende Zeitalter bereits begonnen. Ohne, dass das gegenwärtige Zeitalter schon ganz zu Ende ist. Es findet sozusagen eine Überlappung statt. Etwas von dem kommenden Zeitalter hat schon begonnen, aber das gegenwärtige Zeitalter ist noch nicht ganz vorbei. Aber es läuft zum Ende hinaus. Und seit der Auferstehung Jesu befinden wir uns biblisch gesehen in der Endzeit, in den letzten Tagen des gegenwärtigen Zeitalters. Aber durch den Tod und die Auferstehung hat das kommende Zeitalter bereits begonnen. Seine Auferstehung markiert den Anfang. Durch seinen Sieg über den Tod hat er die Macht des Teufels und der Dämonen überwunden. Übrigens ist es auch deswegen so ein wichtiges Zeichen gewesen, dass Jesus Dämonen ausgetrieben hat, weil die Juden wussten, das ist ein Kennzeichen des kommenden Zeitalters, dass der Teufel seine Macht verliert. Seine Auferstehung ist nun die Gewissheit der Herrschaft unseres Friedefürsten. Und Jesus hat sich selbst für unsere Sünden hingegeben, nach dem Willen des Vaters, damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt. Das heißt, als er aus dem Toten auferstanden ist und selbst herausgerissen ist aus den Ketten, aus den Banden des Todes, hat er uns mit herausgerissen. Aus dieser gegenwärtigen bösen Welt, aus diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter. Ja, durch Jesu Tod und Auferstehung gehören alle, die an ihn glauben, nicht mehr zu dem Zeitalter der Sünde, sondern zu dem Zeitalter des Friedens, zu der kommenden Zeit. Dieses böse Zeitalter ist zwar noch gegenwärtig und wir leben auch noch in dieser Welt, aber es läuft aus. Und wir gehören bereits zu dem Zeitalter, das angebrochen ist. Stellt euch vor, es fahren zwei Züge parallel nebeneinander. Und der eine Zug hat schon einen großen Schaden und es brennt. Und er ist auf einem Gleis, das auf ein Hindernis zufährt. Und dieser Zug, er wird entgleisen und wird einen großen Unfall bauen. Aber für eine Zeit lang gibt es eine parallelen Strecke und es fährt ein anderer Zug auf einem anderen Gleis. Und dieser Zug ist völlig intakt und es gibt einen Punkt, wo die Gleise auseinandergehen. Und der eine Zug wird weiterfahren und der andere wird auf eine Katastrophe zusteuern. Und in diesem Zeitpunkt, in dieser Zeit, wo sie parallel fahren, da gibt es eine Möglichkeit, von dem einen Zug auf den anderen zu steigen. Und so befinden wir uns quasi noch fast auf einer gleichen Höhe und doch auf einem ganz anderen Weg. Dieses böse Zeitalter ist zwar noch gegenwärtig, aber wir gehören bereits zu dem Zeitalter, das angebrochen ist, das auf ein anderes Ziel hinsteuert. In 1. Korinther 10, Vers 11 schreibt Paulus über die Befreiung aus Ägypten im Alten Testament etwas Spannendes. Alles dies aber widerfuhr jenen, also den Israeliten, als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, und hört einmal, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Das Ende ist gekommen. Dieses Zeitalter geht zu Ende. Und so wie die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten herausgekommen sind, aber noch nicht ganz in Kanaan waren, sondern noch durch die Wüste zogen, so leben auch die Gläubigen in dieser Zeit zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Gottes Verheißungen sind bereits in Christus verwirklicht. Wir gehören bereits zu der neuen Zeit. Wir sind befreit aus der Herrschaft und der sklavischen Macht der Sünde. Aber das gegenwärtige böse Zeitalter, es existiert noch. Wir sehen es noch. Wir erleben noch etwas davon. Sodass die Gläubigen wachsam bleiben müssen. Wir sündigen immer noch. Wir sind immer noch versuchbar. Wir müssen lernen, unser Vertrauen auf Christus allein zu setzen. Und doch können wir sagen, wir sind nicht mehr, die wir waren. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir haben diese Welt nicht mehr lieb, sondern wir gehören zu einem anderen Reich. Es ist der Herr, wie Paulus es betont, dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat. Ihm gehören wir. Jesus ist der Herr dieses neuen Zeitalters. Er hat uns nicht nur von der Schuld der Sünde gerettet, sondern von dem ganzen Zeitalter der Sünde. Von allem, was mit dazugehört. Von dem ganzen Fluch, den die Sünde in diese Welt hineingebracht hat. Und darum ist diese Übersetzung Welt auch nicht verkehrt, denn es geht nicht allein um eine Zeitbestimmung, sondern um alles, was diese Zeit bestimmt und umgibt. In Kolosser 1, Vers 13 beschreibt Paulus darum so: Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Als Christen befinden wir uns nicht nur in einer anderen Zeitzone, dass wir irgendwie unsere Uhren anders gehen. Es ist eine neue Zeit angebrochen, weil wir nun einen neuen König haben und zu einem neuen Reich gehören. Und wir durch den Geist eine neue Kraft haben und im Namen Jesu ein neues Recht haben, einen Zugang zu Gott. Ja, wir sündigen noch. Ja, wir leiden noch an Krankheit und Schwachheit. Ja, wir erfahren noch Nöte und Sorgen und wir sterben leiblich. Aber die Sünde ist bezahlt und wir werden wiederhergestellt. Und der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus herrscht. Darum sagt er in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Wer an Jesus glaubt, der lebt geistlich bereits in dem kommenden Zeitalter, in einem ewigen Zeitalter. In Hebräer 6, Vers 5 heißt es, dass in der Gemeinde das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt werden. Wir erfahren jetzt, wir schmecken schon jetzt hier, gerade wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir das Wort Gottes betrachten, wenn wir geistliche Segnungen erfahren, wir schmecken etwas von dem, was zum zukünftigen Zeitalter gehört. Jesus ist auferstanden und er lebt und er herrscht. Und mit seinem Sieg über die Sünde und den Tod hat er das ganze Zeitalter zum Abklingen gebracht und das neue kommende Zeitalter des Friedens begonnen. Und wenn er wiederkommt, dann wird die gegenwärtige böse Welt ganz abgetan sein. Mit all dem Fluch, der damit verbunden ist. Und wir werden mit ihm leben in seinem ewigen Friedensreich, was vollkommen dasteht. Und zwar in dem Zeitalter, das kein Ende mehr hat. Jesu leibliche Auferstehung ist die In die Unsterblichkeit ist die Hoffnung auf unsere Auferstehung zum ewigen Leben. Jesus ist nicht nur auferstanden, wie der Jüngling von Nain auferstanden ist oder wie Lazarus auferstanden ist, sodass er noch ein paar Jahre lebte und dann doch wieder starb. Jesus ist auferstanden in einer ganz neuen Qualität. Er ist auferstanden in das Leben des kommenden Zeitalters. Ein ewiges Leben. Und in Vers 1 heißt es darum nicht, von Gott dem Vater, dass er Jesus aus dem Tod auferweckt hat, sondern ist euch aufgefallen, was da steht? Durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Aus den Toten, das heißt, aus der Menge der Gestorbenen, aus der Anzahl aller Verstorbenen hat Gott, der Vater, als erstes Jesus, den Sohn Gottes, der Mensch wurde, als Erstling der Auferstehung auferweckt. Er ist der erste Auferstandene des neuen Zeitalters. Und merkt ihr, wie bedeutend die Auferstehung ist? Was für eine Botschaft die Auferstehung bringt? Christus ist hindurchgedrungen durch seine Auferstehung und reißt alle die Seinen mit sich in ein neues Zeitalter. Und darum drittens, die gebotene Folge der Auferstehung. Nun, da wir wissen, was diese Botschaft der Auferstehung, was für einen Umfang das eigentlich hat. Was ist die Schlussfolgerung daraus? Wie zeigt sich das eigentlich genau in unserem Leben? Es geht doch leicht über unsere Köpfe, über unser Denken, von irgendwelchen Zeitaltern zu sprechen, von irgendwelchen neuen Herrschaften und man denkt sich, ja, was hat das denn jetzt genau mit mir zu tun? Was für Konsequenzen hat das für uns Gläubige? Was heißt es konkret, aus der gegenwärtigen bösen Welt herausgerissen zu sein? Das klingt so schön, aber was bedeutet das denn? Nun, dieses Herausgerissensein hat für uns Christen eine Folge, zu der wir aufgerufen sind. Und gerade im Galaterbrief ruft er die Christen auf. Vergesst nicht, was das bedeutet. Lebt das aus, was das bedeutet. Verachtet das nicht, was das bedeutet. Haltet euch daran, es ist eine gebotene Folge, zu der wir aufgerufen sind, aufgrund dessen, dass Jesus auferstanden ist. Und wir erkennen müssen, was das bedeutet. Darum finden wir hier die ganz praktischen Anweisungen. Erkenne das Evangelium. Paulus schreibt in Vers 3, Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Galaterbrief ist wahrscheinlich der älteste Brief von Paulus im Neuen Testament. Und der normale Briefgruß unter den griechisch sprechenden Leuten damals war Chaire. Das heißt für unsere griechischen Freunde, freue dich. Aber es wurde verwendet wie sei gegrüßt. Und so grüßt zum Beispiel auch Jakobus in seinem noch früheren Brief die Adressaten. Chaire, seid gegrüßt. Paulus wandelt diesen Gruß aber leicht um. Und er schreibt anstatt dem griechischen Gruß Chaire, Charis. Das klingt ganz ähnlich, es heißt aber Gnade. Und dann fügt er noch etwas hinzu. Gnade euch und Friede von Gott. Die Juden, sie grüßten einander mit dem hebräischen Wort Shalom. Das heißt eigentlich vollständig sein oder umfassendes Heil oder allumfassender Friede. Was Paulus hier gleich in seinem ersten Brief macht an die Gemeinden in Galatien, ist darum faszinierend. In diesen zwei Worten ist das ganze Evangelium zusammengefasst. Zu dem umfassenden Frieden von Gott, also dem ewigen Heil, gelangen wir durch Gnade, nicht durch Verdienst. Gnade euch und Frieden von Gott. Den heidenchristlichen Gläubigen ruft er also zu, die Gnade der Sündenvergebung und der ewige Friede, auf den das Volk Gottes wartet, ist euer. Ihr habt Anteil an dem Frieden durch Gnade. Ja, alle Heiden, die an Jesus glauben, sie haben Gnade und ewiges Leben, ewigen Frieden. Und gleichzeitig zeigt ihr den Judenchristen damit an, den ewigen Frieden, auf den die Juden hoffen, wird nur durch die Gnade in Christus erreicht. Nicht allein durch Abstammung, nicht durch Volkszugehörigkeit, sondern mit dieser Kombination aus griechischem und jüdischem Gruß umfasst er das ganze Evangelium. Juden wie auch Heidenchristen gelangen nur durch die Gnade in Christus zu dem ewigen Friedensheil. Glaubst du an den stellvertretenden Tod Jesu für deine Sünden? Ja, durch die Auferstehung Jesu ist die wirksame Gnade bestätigt, dass unsere Sünden vergeben sind und das ewige Friedensreich darum unser ist. Das kommende Zeitalter des Friedens, dieses ewige Shalom, es ist bestätigt durch die Auferstehung Jesu. Und durch Gnade haben wir Anteil daran. Denn Christus hat sich selbst hingegeben für unsere Sünden. Darum Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und dann lebe in echter Versöhnung mit Gott. Herausgerissen zu sein aus der gegenwärtigen bösen Welt bedeutet, wir haben Frieden und eine versöhnte Gemeinschaft mit Gott. Im ersten Vers schreibt Paulus durch Jesus Christus und Gott den Vater. In Vers 3 schreibt er aber Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater. Und dann und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat. Und es geschah nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Könnt ihr euch vorstellen, was das für einen Unterschied gemacht hat für die Christen in Galatien? Da haben diese jüdischstämmigen Lehrer ihnen berichtet, dass sie zwar Gnade in Jesus bekommen, aber damit Gott wirklich ihr Vater ist. Dafür müssen sie schon zu dem Gottesvolk gehören. Dazu müssen sie erst als Kinder Abrahams gezählt werden. Dazu müssen sie erst eine ganze Menge von Veränderungen über sich ergehen lassen, damit sie auch wirklich so eine Gemeinschaft mit Gott haben können. Aber Paulus erklärt mit diesem kleinen Pronomen, Gott ist unser Vater. Ja, der Vater aller Gläubigen, weil Jesus nicht nur die Sünden von Petrus und von Jakobus, nein, unsere Sünden bezahlt hat mit seinem Leben. Und darum sind wir völlig versöhnt und er ist unser Gott und unser Vater. Wir zählen allein durch den Glauben an Jesus, den Auferstandenen, zu Kindern Gottes und haben eine ganz neue Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Was für eine neue Zeit! Was für ein Unterschied im Zeitalter! Menschen aus allen Nationen dürfen Gott unseren Vater nennen. Nun, das ist eine Folge der Auferstehung Jesu, dass wir herausgerissen sind aus der gegenwärtigen bösen Welt. Und dann, beachte die Freiheit der neuen Zeit. Im Galaterbrief kämpft Paulus insbesondere dagegen an, dass die Regeln und Mittel des alten Bundes auch für die Heidenchristen in dieser neuen Zeit gelten sollen. Aber Paulus erklärt und begründet, dass Gott in diesem neuen Zeitalter sein Bundesvolk auf eine andere Weise schützt und rein erhält vor der gegenwärtigen bösen Welt, als durch die Beschneidung und durch Speisevorschriften oder besondere jüdische Feiertage. Christus hat all das erfüllt. Sie waren Hinweise und Zeichen auf das kommende Zeitalter. Sie sollten vorbereiten auf das, was kommt mit dem Messias. Aber der Unterschied zwischen Judenchristen und Heidenchristen gilt in dieser neuen Zeit nicht mehr. In Christus sind wir eins. Wo Christus der Herr über sein Volk ist, da sind sie eins. Und darum schreibt Paulus am Ende des Briefes, Galater 6, Vers 14 bis 16, ganz am Ende. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch unbeschnitten sein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Oh ja, das wahre Israel Gottes aus Juden und Heidenchristen besteht aus dem Schutz in Christus und der Wirkung seines Kreuzes, durch der wir nicht mehr zu dieser Welt gehören. In ihm allein sind wir bewahrt vor diesem bösen, gegenwärtigen Zeitalter. Und hier finden wir die Grundlage für die wahre christliche Freiheit. Freiheit von dem Strafgericht Gottes. Freiheit vor der Härte des Gesetzes. Freiheit von den alttestamentlichen Zeremonien. Freiheit des Gewissens, dass wir Gott nahen dürfen. Dass wir sein Volk sind. Dass wir seine Kinder sind. Dass wir eins sind in Christus. Und mit der neuen Zeit kommt dieser neue Maßstab. Christus ist der Maßstab. An ihm muss sich alles ausrichten. Und nur im Lichte von Jesus Christus und seines vollendeten Werkes am Kreuz können wir beginnen, die wahre Bedeutung des Gesetzes und des Bundes, ja der ganzen Tragweite von Gottes besonderer Offenbarung an Israel zu verstehen. Und darum ist es auch für uns wichtig, beachte die Freiheit der neuen Zeit. Paulus warnt davor, lasst euch nicht wieder knechten. Und zuletzt verherrliche Gott in alle Ewigkeit. Diese einleitenden Worte endet der Apostel mit den Worten, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, nach dem Willen und Ratschluss Gottes hat sich Jesus Christus bereitwillig für unsere Sünden dahingegeben. Darum ist es allein Gottes Verdienst, dass wir aus der gegenwärtigen bösen Welt herausgerissen sind. Wir haben uns nicht selbst herausgerissen. Der Segen, den wir empfangen, ist Gnade und Frieden, der von Gott als unserem Vater und von Jesus Christus kommt. Und nicht wir, sondern Gott hat den Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt, so dass wir auch Anteil haben dürfen an der Hoffnung des neuen Zeitalters. Und zu seinem festgelegten Tag wird er auch uns auferwecken und wir werden leben in Ewigkeit. Aber merkt ihr was? Die gebotene Folge der Auferstehung ist, dass wir Gott allein alle Ehre geben. Ihm gebührt alle Ehre. Wir Menschen, wir sind so darauf bedacht, uns zu rühmen, unseren Vorteil, unsere Leistung herauszustellen und zu vergleichen mit anderen. Aber was Paulus hier macht, ist, er rühmt Gott. Ihm gebührt alle Herrlichkeit, alle Ehre. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und hier kommt übrigens auch das Wort Aeon vor. Wir könnten es übersetzen, bis hin zu den Zeitaltern der Zeitalter. Das heißt, bis in die kommende Zeit, die kein Ende mehr hat. Bis in alle Ewigkeit. Beginne heute Gott für das große Heil zu preisen und anzubeten, welches wir empfangen aus Gnade durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi, unseres Herrn. Nein, wir haben keinen Grund, uns selbst zu rühmen. Gott gebührt alle Herrlichkeit. Und dieses Lob wird in der Gemeinde Jesu erklingen, bis das kommende Zeitalter in Vollkommenheit besteht und nie wieder aufhören wird. Johannes Calvin bemerkt treffend, das Kreuz Christi triumphiert in der Brust der Gläubigen nur dann über den Teufel und das Fleisch, die Sünde und Sünder, wenn ihre Augen auf die Kraft seiner Auferstehung gerichtet sind. Wir dürfen das Kreuz nicht von der Auferstehung trennen, sondern erst mit der Auferstehung erkennen wir den Umfang des Heils in Christus. Und darum wollen auch wir, wenn vielleicht auch nicht mit Kreide im Haus, aber doch in unseren Gedanken, in unseren Herzen, auf unsere Seele schreiben: Vivit, er lebt. Und weil er lebt, hat er überwunden. Und alle Sorgen und alle Nöte, die ich auch jetzt in dieser Zeit vielleicht erlebe, oh, sie gehören noch zu diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter. Aber ich bin herausgerissen mit dem, der den Tod besiegt hat. Vivit, er lebt. Und darum werde auch ich leben. Dazu segne uns Gott. Amen.
Amen.
Lasst uns beten.